Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Peter und ich haben uns heute den Jan-Philipp Martini eingeladen, und zwar Founder von Sapiens. Jan-Philipp, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und herzlich willkommen beim Rocketing Healthcare Podcast.
Ja, freut mich. Schön dabei zu sein.
Jan-Philipp, bevor wir reingehen in die Lösung, und das haben wir eigentlich in den letzten Folgen oder in allen Folgen immer gehabt, bevor wir reingehen, stell dich mal kurz in 2, 3 Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du? Was muss man über dich außerhalb vielleicht auch der Arbeitswelt wissen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein kurzes Bild kriegen? Weil wir sehen dich zwar, aber die hören dich ja nur.
Ja, ich stelle mich mal anhand von ein paar Gegensätzen vor, die es in meinem Leben so gibt. Das erste: Ich bin jetzt gerade in unserem kleinen Waldhaus, Ferienhaus in Litauen. Meine Firma und ich selbst leben offiziell in Düsseldorf oder im Raum Düsseldorf. Und das ist der erste Gegensatz, so sage ich mal, dieser Gegensatz zwischen im Wald leben und dann sehr, sehr viel bei Klienten unterwegs sein in der ganzen Welt. Der zweite Gegensatz, der mich prägt, ist, glaube ich, Stille und Intensität zugleich. Intensität in der Startup-Welt und beim Gründen von einem ziemlich schnell wachsenden Startup. Und die Stille ist, dass ich eine sehr starke Meditationspraxis habe, jeden Tag ganz ordentliche Zeit in der Stille verbringe. Und vielleicht ein letztes Thema: Meine Familie, Partnerin und Sohn, und wir haben ein sehr, sehr langsames Leben, und zeitgleich ist das Startup-Leben auch sehr schnelllebig. Darum sind das so die Gegensätze, mit denen ich mich vorstelle. Ich bin vom Hintergrund Ingenieur, habe dann im zweiten Karriereweg präventive Medizin angefangen zu studieren, und das Ganze bringt mich dann auch zum Stressdiagnostik-Startup, wo wir später noch drüber sprechen.
Du hast ja so ein bisschen auch deinen beruflichen Hintergrund angesprochen, wo du herkommst, was du jetzt machst. War es dir immer klar, dass du irgendwie irgendwann mal gründen möchtest, oder bist du so ein bisschen mehr oder weniger reingestolpert in das Unternehmertum?
Ja, ich hatte immer die, was heißt immer, nach, seit der Universität die Ambition zu gründen, hatte dann ganz viel Naivität, habe dann eine ganze Weile bei Boston Consulting Group verbracht, also den viel, viel einfacheren Weg gewählt. Und irgendwann, ich sag mal so in den letzten 10, 12 Jahren, war die Mission, auf der ich bin, nämlich genau das, was Sapiens heute macht, sehr, sehr klar. Und dann war es irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, anzufangen zu gründen. Also irgendwie war diese Founder-DNA, glaube ich, immer ein bisschen in mir. Der Mut hat mir gefehlt, warum ich dann in die Unternehmensberatung gegangen bin. Und irgendwann war die Mission und das Produkt stark genug in meinem Kopf, sodass es keinen anderen Weg mehr gab, als zu gründen.
Da vielleicht direkt die Frage angeschlossen, weil du sagst, das war immer in irgendwo klar und in deiner DNA. Was war aber der Schlüssel oder vielleicht ein Erlebnis, Ereignis, wo dich dann hat diesen Schritt gehen lassen zur Gründung von Sapiens? Gibt's den
ja,
überhaupt?
Ja, oder war den einen Moment gibt's nicht, aber es gibt so 3 Sachen, die zusammengekommen sind. Ich nenne das immer Pain, Passion und Profession, die so zusammenkommen, damit man ein Startup gründet. Ja, die Passion war eine von tiefe Faszination vom menschlichen Körper und sehr, sehr viel Zeit, die ich in so langfristigen Klosteraufenthalten mit meinem eigenen Geist verbracht habe, also in der Meditation. Das war so sozusagen meine Passion. Und dann hat sich das auch angefangen, dass ich irgendwann immer weiter Richtung Medizinstudium gegangen bin. Die Pain, das war eine Typ 1 Diabetes-Diagnose und ziemlich intensive Stresssymptome, die ich nach der Unternehmensberaterzeit hatte. Es muss nicht unbedingt im Zusammenhang stehen. Aber das war so meine Erfahrung und der Schmerz kam dann vor allen Dingen daher, was ich nach der Typ-1-Diabetes-Diagnose im traditionellen Gesundheitswesen erfahren habe. Und das Dritte ist die Profession. Naja, unsere Zielgruppe sind heute Menschen in extremen Jobs. Und diesen extremen Job habe ich teilweise kennengelernt bei dem Unternehmensberaterjob, der recht intensiv war. Und das waren eigentlich so die drei Sachen, die zusammenkamen, damit ich dann gegründet habe, genau mit der Zielgruppe, in der ich selbst mal gearbeitet habe, mit dem Ansatz, präventive Medizin zu Menschen zu bringen und das Ganze mit einem sehr starken Fokus auf Körperbewusstsein zu tun, aus der eigenen Meditation und Medizinserfahrung.
Jetzt muss ich noch mal ein bisschen nachhaken zu deinem Intro, weil du hast dich ja in Gegensätzen vorgestellt. Musst du die für dich persönlich immer wieder auflösen oder sagst du, hey, das ist total okay, hab mir die bewusst gemacht und ich kann die unterschiedlichen Positionen in meinem Leben durchaus in irgendeiner Form aushalten? Und die angeschlossene Frage ist, ist es dann auch vielleicht so ein Gegensatz, wenn man gerade in den Healthcare-Bereich reingeht, sich gerade für Prävention einzusetzen, wo, was ja vermeintlich so ein bisschen immer, und ich weiß, wovon ich spreche, immer so dieser unsexy Bereich ist, weil das Problem ja erst irgendwo in der Zukunft liegt.
Ja, ich nehme mal die letzte Frage zuerst. Ich bin nie, mit meiner Idee bin ich nie so wirklich in den Healthcare-Bereich gegangen. Das war nur ein zweitrangiger Effekt. Bin immer enorm stark vom Klienten gekommen und ich kannte mein Klientel, Menschen in extremen Job, Consultants, Investmentbanker, Executives sehr, sehr gut durch die Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Und ich habe eine Lösung gesucht, die diesen Personen hilft, gesund zu bleiben und Stress zu reduzieren. Und it happened to be, dass das am Ende dann im Healthcare-Bereich gelandet ist. Aber wir merken die Implikation davon jetzt erst, wenn es um Regulatorik und so weiter geht. So bin ich gar nicht eingestiegen. Also ich habe mir nicht das Feld ausgesucht, sage ich mal. Und dann die erste Frage, die du gestellt hast, Peter. Wie gehe ich mit den Gegensätzen um? Naja, das hängt so ein bisschen von meiner Stimmung ab. In den meisten Tagen geht es sehr, sehr gut. Und manchmal, wie wahrscheinlich jeden Gründer, ich habe gelesen, 94% der Gründer haben ein Mental Health Thema. Wie den meisten Gründern, irgendwann steigt es mir auch mal über den Kopf und dann passiert es auch. Aber in den meisten Fällen komme ich mittlerweile ganz gut damit klar und habe auch eine gewisse Liebe für die Gegensätze gefunden.
Das ist super spannend und wir haben ja sonst immer die Frage, und die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, die Erfahrung aus den bisherigen Stationen der beruflichen Karriere, ne? Und du hast ja beschrieben, du kennst das Klientel sehr gut, also weil du selber drin gesteckt hast, selber Auswirkungen gemerkt hast von der Belastung, von dem Stress, ne? Von dem her, lass uns mal jetzt reinschauen. Wir haben jetzt schon immer wieder das Thema Sapiens oder die Lösung angerissen. Jetzt erklär wirklich mal vielleicht in zwei, drei Sätzen, also welche Lösung hast du daraus entwickelt? Du hast gesagt, die kommt von Sicht des Klienten her. Wie muss man sich das jetzt vorstellen und welches Zielfeld adressierst du? Also Führungskräfte Stress. Vielleicht habe ich jetzt oder haben wir noch eins vergessen?
Ja, also unsere Mission ist, Menschen in extremen Jobs zu helfen, gesund zu bleiben und Stress zu reduzieren. Und wir machen das mit zwei Produkten, die wir haben. Das erste ist eine Stressdiagnostik. Wir arbeiten zusammen mit dem europäisch führenden Stress Research Labor in Dresden. Und der Professor Clemens Kirschbaum arbeitet eng mit uns. Und die Idee ist quasi, ein Set an Biomarkern zu messen. Und daraufhin eine sehr detaillierte Analyse zu finden, von was sind die ein oder zwei Lebensbereiche, die ich adressieren möchte, damit ich meinen Stress radikal reduziere oder meine Resilienz aufbaue. Das ist das erste Produkt, die Stressdiagnostik. Und das zweite Produkt ist, aus meiner Sicht, wo viele Longevity-Lösungen zu kurz kommen, wenn man nur die Diagnostik macht, hat man jetzt erstmal noch nichts erreicht, sondern man muss irgendwie auch was verändern. Und das zweite Produkt, was wir haben, ist ein Habit Change Support, wo wir Menschen in Unternehmen, aber auch B2C darin unterstützen, die ein, zwei Verhaltensänderungen, die sie machen wollen, dann auch wirklich zu tun. Ja, und das kann sein Gut Health, wenn das gerade einen großen Einflussbereich auf Stress hat. Es kann sein Selbstregulation, Schlaf, Bewegung, wie ich meinen Kalender organisiere und ein bisschen, wie ich mit meinem eigenen Fokus oder mit meiner Kognition arbeite. Ja, das sind die zwei Dinge, Stressdiagnostik und Verhaltensänderung. Und gleich können wir noch mal gerne über die Use Cases sprechen, die wir dazu auch haben.
Ja, lass uns das doch direkt machen, weil es passt ja super gut, schließt sich ja sehr super gut an. Also du hast die Zielgruppe umrissen. Ich glaube, wir haben die schon ganz gut verstanden. Aber ich glaube, auch wenn uns viele Gründer zuhören, ist es vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst, wie so ein Beraterleben oder ein Investment-Manager-Leben ist. Vielleicht kannst du uns dann nochmal diese Bedürfnisse ein bisschen klarer machen, weil es sich ja doch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich schon unterscheidet, auch wenn man als Gründer, Gründerin sicherlich auch anspruchsvolle Themen und anspruchsvolle Wochenarbeitszeiten hat.
Ja, Gründer sind ziemlich stark Menschen im extremen Job. Darum sind es eines von unseren drei Zielgruppen. Also die erste Zielgruppe ist sozusagen, sage ich mal, High Achievers, würde ich sie mal nennen, im Consulting, Investment, Law Firm Bereich. Dann Seniore Executives, zum Beispiel arbeiten wir mit allen Top 225 Führungskräften zusammen, die wir alle 6 Monate begleiten von einem großen deutschen Konzern, den wir alle kennen. Und ein dritter Bereich sind Gründer. Zum Beispiel arbeiten mit vielen Private Equity und Venture Capital Fonds zusammen, die dann unser Programm wiederum für deren Gründer adressieren. Es gibt eine Zahl, die Zahlen sind nicht so ganz klar. Es gibt eine Zahl, dass 10% der Startups scheitern wegen Gründer-Burnout. Und das ist natürlich eine ziemliche Risikoversicherung, die ein Venture Capital Fonds oder Private Equity Fonds macht, wenn er in seinen Gründer investiert, mit unserem präventiven Stressprogramm zu arbeiten. Also das sind erstmal die drei Zielgruppen. Und die Use Cases sind manche Menschen, die, sage ich mal, so im Gelb-Orangen-Bereich bezüglich Stress stehen, da ist unser Programm so eine Art Early Warning-System. Wie weit kann ich es gerade noch treiben? Wann muss ich mal einen Gang runterschalten? Ein zweiter Use Case ist eher, kommt erst im Bereich Human Performance und Energielevel. Wir helfen Menschen dabei, hohe Energielevel zu behalten und gute Performance zu machen. Und der dritte Bereich kommt eher aus dem Bereich, was man so Longevity, präventive Gesundheit nennt. Stress ist nun mal upstream von vielen gesundheitlichen Schwierigkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die sagt, 60 bis 80% der Doktorenbesucher haben eine Stresskomponente. Nicht unbedingt die Ursache, aber eine Stresskomponente. Und da arbeiten wir nun mal daran, Stress zu reduzieren, um Gesundheit zu verbessern.
Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, auch um das einfach an einem praktischen Beispiel klar zu ziehen. Also bleiben wir jetzt mal auf der Startup- oder Gründerebene vielleicht im ersten Schritt. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich denke, da ja viele uns hören, die im Gesundheitswesen unterwegs sind und es gibt ja ganz viel Mental Health Lösungen in ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Wie läuft jetzt wirklich der praktische Case bei euch ab? Das heißt, jetzt hört jemand heute die Episode, nimmt mit dir Kontakt auf. Wie geht's dann weiter?
Ja, zunächst bekommst du ein Diagnostik-Kit nach Hause geschickt. In dem Diagnostik-Kit sind 4 Tests. Du trägst einen EKG-Monitor für eine Arbeitswoche und wir integrieren deine Stress- und Recovery-Daten über eine Herzratenvariabilitätsanalyse in deinen Kalender. Das zweite ist, du gibst eine Haarprobe ab. Haar kennt man aus dem Drogentest, ist aber besonders validiert für Stress-Research. Das wird in vielen Nature-Papern in den vergangenen Jahren benutzt, um langfristig Stress zu verstehen. Du kannst dir so vorstellen, dein Haar ist eigentlich eine Art Geschichtsbuch von deiner Stresshistorie. Wir messen Hormone wie DHEA, Cortisol, Testosteron etc. im Haar. Gehe ich jetzt nicht zu tief rein. Dann gibst du mehrere Tage Speichelproben zu verschiedenen Tageszeiten ab. Damit misst du sozusagen deine Energiekurve. Wie gut kommst du morgens aus dem Bett und wie gut kannst du abends abschalten nach der Arbeit? Und dann machst du ein wissenschaftlich validiertes Selbstassessment. Und auf Grundlage dieser Daten bauen wir dir dann deinen persönlichen Diagnostikreport. Manchmal machst du auch noch einen Bluttest dazu, wenn du das möchtest, um noch verschiedene Gesundheitsmarker hinzuzufügen. Und dann bekommst du einen Diagnostikreport, sehr detaillierte Aufschlüsselung, was passiert eigentlich gerade in meinem eigenen Stressresilient und Gesundheitsempfinden. Nicht nur Empfinden, sondern auch den Biomarkern, insgesamt 13, die wir haben. Und daraufhin hast du ein Expertengespräch mit einem Mediziner, mit einem Schlafexperten, je nachdem, wer für dich gerade passt. Und dann arbeitest du an einer Intervention, an der du gerne arbeiten möchtest, die einen großen Effekt auf dein Stressempfinden, deine Resilienz hat. Das ist mal der erste Teil, die Stressdiagnostik-Teil. Und als zweiten Teil gibt es dann noch einen Habit-Change-Teil. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Jetzt ist es ja interessant, weil klar, also ich könnte mir vorstellen, ihr seid schon näher an dem Problem dran. Also wenn du hast gerade beschrieben, Personen, die wahrscheinlich so im gelb-orangenen Bereich sind, die merken langsam, okay, vielleicht muss ich da, im Idealfall, vielleicht muss ich da irgendwie agieren, und irgendwas tun. Aber nichtsdestotrotz ist es, also es ist ja nicht so, dass ihr jetzt im ersten Schritt, die Symptome bekämpft oder vielleicht präventiv bekämpft, aber nicht, also das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Das heißt, wir bewegen uns ja noch im teilpräventiven Bereich und ich stelle mir das immer, also, oder ich stelle mir das nicht vor, ich habe das erlebt, dass es nicht mal ganz leicht ist, dieses Bewusstsein dann auch so zu wecken bei den Personen, dass sie sich dieser Problematik wirklich bewusst sind und sich auch eingestehen, dass sie was tun müssen. Das heißt, wie schafft ihr es da bei den, bleiben wir bei den Gründerinnen und Gründern, ja, aufzuschlagen und zu sagen, hey, vielleicht solltet ihr da was tun?
Verschiedene Richtungen, das zu beantworten. Die erste Richtung ist, wir machen viele Teamprogramme, finanziert vom Venture Capital Fonds oder vom Private Equity Programm. Und diese Teamprogramme haben nicht so sehr so eine negative Burnout-Fokus, sondern der Pro Fokus ist erstmal auf Human Performance. Wie kann ich meine Performance verbessern als Gründer? Damit ist das erstmal cool, das Programm zu machen. Bei uns ist es nicht so ein klassisches Mental Health oder Anti-Burnout-Programm. Und das verändert die gesamte Unterhaltung, die wir haben mit den Teilnehmern. Das Zweite ist, wenn Gründer sich entschließen, unsere Diagnostik selbst zu machen, haben sie oft schon eine große Motivation, das zu machen. Ja, und dadurch, dass wir ein Premium-Programm sind mit 1:1 medizinischem Support, Experten-Support, ist es einfach ein Investment, was die meisten Leute auch sagen, da mache ich einen Unterschied. Und das Dritte ist dann die Lösung an sich. Die Diagnostik aus unserer Sicht hilft dir so sehr, einen klaren Fokus zu finden, was muss ich eigentlich verändern und warum? Weil ich nämlich genau diesen Biomarker habe und daran arbeite ich jetzt. Und viele der Leute, mit denen wir arbeiten, sind sehr, sehr datengetrieben und bekommen erst durch die Daten erstmal die Motivation, genau an dem Thema zu arbeiten. Und sind, ich meine, Stress zu reduzieren ist so komplex, es gibt so viele Bereiche, man weiß nie genau, wo man anfangen soll. Und wir helfen den Leuten, den einen Bereich zu finden, wo wir uns erstmal darauf fokussieren. Das hilft meistens auch.
Du hast vorhin ganz kurz in einem Nebensatz gesagt, dass ihr irgendwann im Healthcare gelandet seid, auch jetzt mit der Regulatorik. Jetzt könnte man sagen, ihr habt die Diagnostik, so wie du es beschrieben hast, ihr habt das Kit, das wird eingeschickt, das wird im Labor untersucht, das ist alles soweit geregelt, ist ja auch reguliert, ein Labor ist zugelassen und so weiter. Eigentlich könnte man sagen, ihr macht dann in Anführungszeichen eine normale Beratung, ne? Wo, also wie genau muss man sich das vorstellen, weil du jetzt vorhin das mit der Regulation gesagt hast, also wo bewegt ihr euch gerade hin? Was sind so die Herausforderungen und wo ist vielleicht auch jetzt so die Schnittmenge, wo ihr sagt, okay, wir beschäftigen uns mit der Regulatorik, weil Prävention wird ja, wenn man es jetzt mal auf dem deutschen Markt betrachtet, immer sehr stark nach gesetzlichen Grundlagen reguliert, über zentrale Prüfstelle, ne, Paragraph 20, SGB V, solche Themen. Und dann hat man ja diese Hürden. Also vielleicht gibst du uns da mal einen Einblick, wie jetzt gerade so die Schnittmenge eigentlich ist und wie die Herausforderungen auch sind, eben mit der Regulation und vielleicht auch welche Entscheidungswege oder Pfade ihr eingeschlagen habt und vielleicht euch auch bewusst dagegen entschieden habt, entsprechend Medizinproduktzulassung und so weiter.
Ja, wir sind kein Medizinprodukt, wir nutzen existierende Labore und wir nutzen existierende EKG-Monitore. Das heißt, wir selber sind jetzt nicht der Technologieproduzent. Unsere IP liegt darin, dass wir diese verschiedenen Tests zusammenfassen in einen Report und Algorithmen haben und mittlerweile eine AI-Engine, um quasi rauszufinden, was ist vielleicht die eine Intervention, die jetzt auf Grundlage der 250 Datenpunkte, die wir da gesammelt haben, funktionieren könnte. Dadurch ist für uns die Regulatorik vergleichsweise enorm einfach. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei Diagnostik-Kits und so weiter, gibt es ein paar Themen, die man beachten muss, wenn man so ein Kit rausschickt mit unserem Design, mit unserem Branding und so weiter. Wir machen das alles enorm userfreundlich. Das ist nicht so, als würde man mit einem Universitätslabor bei uns arbeiten, sondern es sieht alles toll aus und funktioniert einfach und da haben wir ein paar regulatorische Sachen beachtet. Aber hält sich in der Tat im Rahmen, weil einfach unser Labor natürlich zertifiziert ist, mit dem wir arbeiten und damit haben wir erstmal nichts zu tun.
Vielleicht noch eine Frage aber angeschlossen. Du hast jetzt auch die Ärzte erwähnt, die ja mit den Klienten oder mit den Gründer, Gründerinnen in den Dialog gehen. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Habt ihr da Ärzte, die im Endeffekt bei euch im Netzwerk einfach sind und ihr dann je nach Themenfeld zuschiebt oder habt ihr einen festen Stamm an Ärzten und Therapeuten? Wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja, das sind Ärzte auf Honorarvertrag, mit denen wir arbeiten. Die arbeiten bei uns per se nicht als Ärzte, sondern die haben eine medizinische Ausbildung und arbeiten teilweise auch noch parallel als Ärzte. Aber bei uns sind die jetzt nicht direkt als Ärzte angestellt, sondern eher als Berater. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel, wir hatten kürzlich einen Fall, wo jemand auf Grundlage der Daten sehr stark zumindest den Ermüdungsfall von Burnout hat. Burnout hat viele emotionale Komponenten, aber zumindest eine starke also körperliche Ermüdung gezeigt hat. Und dann machen wir zum Beispiel sowas wie eine Weiterempfehlung zum entsprechenden Experten. Aber dafür hilft es natürlich, dass wir Ärzte an Bord haben. Oder zumindest Menschen, die als Ärzte ausgebildet sind.
Wir haben ja jetzt so ein bisschen den Diagnostikteil abgeschlossen und du hast gesagt, darauf basiert ja dann euer zweiter Bereich im Endeffekt, weil wir haben im Idealfall jetzt einen Aha-Moment bei den bleiben wir bei den Gründerinnen und Gründern gehabt. Sie sind sich über ihre Situation zumindest erstmal bewusst, aber sie müssen ja jetzt irgendwas mit diesen Werten anfangen und wollen vielleicht auch irgendwas präventiv machen oder vorsorgen oder auch direkt verbessern. Wie sieht dann der zweite Schritt aus?
Also am Ende deines Expertengesprächs mit dem Report bekommst du von uns Empfehlungen, Handlungsempfehlungen. Zum Beispiel heute Morgen hatte ich eine Unterhaltung mit einer Führungskraft. Und zwar haben wir dem drei Dinge ausgesprochen, nämlich Darmgesundheit. Das haben wir festgestellt auf Grundlage von einem Selbstassessment. Manchmal machen wir auch tiefergehende Tests, aber das war erstmal ein Self-Assessment. Dann ging es um kognitive Belastung. Schwierigkeiten, zum Beispiel abends rasende Gedanken abzuschalten. Und das letzte ging um Schlafqualität und hohe Abendcortisol-Level. So, das waren jetzt die drei Bereiche, die wir identifiziert haben. Und der Klient sucht sich jetzt im Rahmen von dem, was wir die Habit Change Journey nennen, sucht er sich jetzt eins dieser drei Bereiche aus und da arbeiten wir dann für 3 Monate dran. Wie arbeiten wir da dran? Wir haben eine semi-automatisierte WhatsApp-Plattform, wo man jeden Tag den Impact trackt von seinen Verhaltensweisen. Man wählt sich 3, 4, 5 kleine Habits aus, an denen man anfängt. Zum Beispiel Abendregulation könnte sein, ähnliche Schlafengehenszeit jeden Abend, könnte sein eine Abendroutine, die hilft beim Abschalten, könnte sein, irgendwas zu tun, um Körperspannung loszuwerden. Ja. Und daran arbeite ich jetzt jeden Tag, track meine Habits und dann jeden Monat messen wir den Biomarker, der am relevantesten ist für dieses Experiment. Zum Beispiel, wenn es um Abendregulation und Schlafqualität ist, behält die Person einen EKG-Monitor, gibt jeden Monat ein paar Speichelproben ab, um Abendcortisol-Level zu messen und wir sehen, wie verändert sich die Schlafqualität und die Abendentspannung über die Zeit. Und dann gibt es noch Einzelgespräche jeden Monat, um die Routinen anzupassen. Also am Ende sagen wir, sind wir ein System, um tägliche Routinen zu verfeinern auf Grundlage von biologischen Daten.
Du hast ja gerade schon gesagt, wenn entsprechend Werte aufploppen, sage ich mal, die eine andere Therapieform bedürfen oder eine Therapieform bedürfen, dann übergebt ihr an einen Experten, setzt ihr jetzt auch bei den Routinen, was du gerade angesprochen hast, habt ihr da eine komplett geschlossene eigenes System oder greift ihr auch auf andere am Markt vorhandene Lösungen im Mental Health Bereich, im Ernährungsbereich, wie auch immer zurück? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, erstmal, was wichtig ist, wir sind nicht dogmatisch gegenüber der Intervention. Das hilft, glaube ich. Du gehst bei uns nicht zum Ernährungsberater, sondern es kann sein, dass wenn wir sehen, dass Darmgesundheit zum Beispiel ein großes Thema ist für dein Stressempfinden, dann empfehlen wir den Ernährungsberater. Wir wählen aber ehrlich gesagt weniger andere Produkte aus, hier und da schon, zum Beispiel im Diagnostikbereich, wenn es spezifische Diagnostik gibt, die man braucht. Ansonsten sind die meisten Themen und die großen Veränderungen sind eigentlich über Lifestyle möglich. Ja, Schlaf, Ernährung, Selbstregulation, Bewegung macht einen enormen Anteil aus, sind auch die Dinge, die am größten Evidenz haben im Longevity-Bereich zum Beispiel. Ein bisschen Supplementierung abhängig von dem Bluttest machen wir hier und da auch, aber das war es eigentlich an externen Produkten, auf die wir zugreifen. Neben natürlich dem EKG-Monitor, dem Bluttest, den ganzen Diagnostiklösungen, die wir haben.
Lass uns jetzt nochmal das Thema Geschäftsmodell ein bisschen aufmachen, weil als Gründer muss man ja auch irgendwo Geld verdienen, wenn man das Unternehmen wachsen lassen möchte und auch mehr Leuten helfen möchte. Vielleicht, wir haben es ein bisschen rausgehört, ich vermute mal, es ist Selbstzahler, Ansatz bei euch, aber erklär es gerne selbst. Und was ist dann wichtig für euch auch gegenüber der Kunden zu reporten zum Beispiel? Wie macht ihr dann Erfolge messbar?
Ja, wir sind aktuell 90% B2B. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen, wie gesagt, Private Equity Fonds, Venture Capital, Consultants, Lawyers, große Firmen, die Executives und so weiter. Wir unterstützen gesamte Teams von denen oder Einzelpersonen, die gerade ein Bedürfnis haben. Hier und da gibt es auch ein paar B2C-Klienten, mit denen wir arbeiten, weil sie einfach merken, dass es enorm hilft. Für die sind wir dann so eine Art Whoop oder Aura-Ring auf Steroiden, sage ich mal, mit persönlichem Support. Und das Ganze funktioniert in dem B2C-Bereich auf Selbstzahler und sonst geht das über das Unternehmen. Und der Business Case ist enorm klar für die Unternehmen. Und zwar ist es entweder für ein individuelles Programm im Unternehmen, kann das sein, eine Reduktion von Ausfällen, Krankheitsausfällen, Burnout-Ausfällen. Aber vor allen Dingen ist es eine Steigerung von Produktivität bei den meisten, weil die Leute, wenn die energiegeladener sind, weniger müde sind, hilft das natürlich enorm für Produktivität. Also daher kommt der Business Case. Und du hast gefragt, wie reporten wir? Naja, unsere Lösung ist sehr charmant, weil wir messen vorher am Anfang des Programms und wir machen die gleiche Diagnostik am Ende des Programms. Klassisches Programm ist 6 Monate lang. Und dazwischen sind dann Teaminterventionen, Teamworkshops im Unternehmen. Und wir sehen vorher und nachher entlang von 250 Datenpunkten, was hat sich verändert. Zum Beispiel chronischer Stress, gemessen über Speichel und Haare an verschiedenen Biomarkern, hat sich vorher gegenüber nachher so verändert. Und wir wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Studien, dass es eine Korrelation gibt zwischen chronischer Stressreduktion und Produktivitätsanstieg. Und da ist unser Business Case. Und ganz klassisch, wie wir das machen, die ersten 3 Teams in einem Unternehmen, 30 Leute machen unser Programm und dann kalkulieren wir einen spezifischen Business Case für das Unternehmen auf Grundlage der persönlichen Gehaltszahlung etc.
Dann spannender Punkt mit den, ich nenne es jetzt mal mit dieser Pilotgruppe. Habt ihr zum einen vielleicht auch Vergleichsgruppen da, daneben liegen, um dann erste Effekte schon mit der Pilotgruppe zu dokumentieren? Und gerade im HR-Bereich, also du hast ja gesagt, ihr geht in Richtung der Unternehmen, die bezahlen, die Unternehmen nehmen das Geld in die Hand mit dem Wissen eben, okay, ich kann mein Top-Management, sage ich mal, länger gesund halten, effektiver machen, produktiver machen, innovativer vielleicht halten. Da ist ja immer die Frage, am Ende so Aufwand und der Kostenertrag, könnt ihr das irgendwie auch darstellen? Weil das ist oftmals ja gerade, wenn man jetzt in die Regulation, also in den regulierten Bereich, ins Gesundheitsmanagement schaut, da ist immer so eine Frage, was spart es uns an Krankentagen, an Ausfallzeiten? Wie weit ist das bei euch ein Thema oder ist das für die Companies, mit denen ihr arbeitet, klar? Und das sind unsere Top- Also Top-Leute, die bekommen das Programm und die performen dann einfach besser oder halten ein sehr hohes Level. Wie sieht das aus?
Ja, wir haben, also die meisten sind schon interessiert an einem sehr klaren Business Case, weil wir mit sehr datengetriebenen Unternehmen arbeiten. Der Business Case, den wir zum Beispiel kürzlich berechnet haben für ein Unternehmen, für die ersten 30 Teilnehmer, ist 3,50 € bekommst du für jeden Euro, den du in unser Programm investierst. Und die 3 Hebel, die wir da drin hatten, waren Produktivität, Reduktion von Ausfalltagen und dann Burnout-related Costs. Und dadurch konnten wir das berechnen, weil wir halt vorher nachher die Biomarker gemessen hatten. Und das ist erstmal ein Case, der sehr gut funktioniert. Die meisten Unternehmen brauchen so einen Proofpoint von uns und arbeiten mit uns, weil wir gerade so datengetrieben sind, was die meisten Mental Health Angebote nicht sind. Zumindest nur auf, oder die meisten basieren nur auf Self-Assessments. Es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel arbeiten wir gerade mit einer großen Unternehmensberatung, die ganz, ganz klare Burnout-Situation in einem speziellen Land hatte. Und dann ist der Business Case für die sofort klar, dass es Sinn macht, da präventiv zu investieren.
Das heißt, die Rentabilität bei den Unternehmen ist dann so auch ein Punkt, mit dem ihr verargumentiert, dass es ein sinnvolles Investment in dem Fall auch ist, weil ihr das auch einfach ja vorrechnen könnt und es dann sozusagen immer mehr zum No-Brainer wird für Companies, ihre
Genau,
Top-Performer zu unterstützen.
besonders am Anfang beim Einstieg. Die meisten Klienten, mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir jetzt schon sehr lang. Und für die ist es dann sehr, sehr klar, wenn 10, 20, 30, 50 Leute das Programm gemacht haben, dann ist es irgendwann sehr, sehr klar, was der Unterschied ist, weil es sehr wirksam und sehr sichtbar wird.
Wenn man da nochmal reinschaut, finde es einen spannenden Aspekt, weil es wird ja oftmals, Companies arbeiten ja sehr viel auch mit Krankenkassen zusammen, mit Anbietern aus dem Gesundheitsmanagement. Da werden ja auch diese ROI-Zahlen entsprechend teilweise bis zum Siebenfachen. Na, von dem her finde ich 3,5 schon relativ smart und auch greifbar aus der persönlichen Erfahrung aus. Finde ich das eine sehr verlässliche und auch eine realistische Zahl. Inwieweit kommt ihr oder vielleicht auch wieder mit dem Thema Regulation in Berührung, wenn dann zum Beispiel Companies zu euch kommen und sagen, okay, wir haben da aber eine Krankenkasse, mit der arbeiten wir jetzt zusammen seit Jahr und Tag. Könnt ihr das bitte entsprechend implementieren? Da geht es ja auch dann um Steuerfreisetzung, Geldwertervorteil und so weiter. Ist das ein Thema oder sagt ihr halt von vornherein, Business Case ist klar definiert? Es gibt da keine Möglichkeiten, weil es auch keine gesetzlichen Grundlagen gibt oder war da schon auch mal die Überlegung da, diesen Schritt zu gehen und dann vielleicht nochmal sich weiterzuentwickeln.
Ja, die Überlegung ist auf jeden Fall da. In der Praxis bisher ist es noch nicht so oft aufgetaucht, einfach weil wir ein Premium-Angebot sind. Wir spielen jetzt nicht so in den klassischen BGM-Lösungen. Hier ist eine Meditations-App oder sowas. Und daher arbeiten wir vor allen Dingen auf Top-Executive-Ebene. Zum Beispiel mit dem gesamten Board von einer großen Company in Deutschland arbeiten wir. Und wir bearbeiten in Bereichen, die nicht so ganz klassisch mit Gesundheitsmanagement umgehen. Weil eher sind wir ein Human Performance Angebot, als dass wir ein wirkliches Gesundheitsangebot sind. Und daher kommt eigentlich unser Business Case und unsere Logik zu investieren.
Nimm uns doch mal mit auf die Meilensteine, die ihr bis jetzt erreicht habt aus deiner Sicht. Worauf bist du besonders stolz?
Naja, wenn ich jetzt mal 4 Jahre zurückgehe, als ich gegründet habe, damals hieß das Ganze noch anders. Ich habe erstmal sehr low-key gegründet, nämlich habe ich angefangen mit Workshops für Unternehmen im Bereich Stressregulation und Biofeedback-Training. Darum sind wir sehr, sehr lange auch unter dem Radar geflogen. Das war am Anfang, war ich quasi als Freiberufler für Unternehmen unterwegs und habe datengetriebene Workshops gemacht, zum Beispiel für alle Partner von der großen Unternehmensberatung, haben die gelernt, wie sie sich selbst regulieren in Klientenmeetings, ja. Und das hat mir erstmal einen guten, einfachen Einstieg gegeben. Total wenig Risiko bin ich eingegangen, weil ich ja nur Workshops gemacht habe. Und parallel habe ich meine Klienten enorm gut kennenlernen können, weil ich wirklich jede Woche mit Klienten gearbeitet habe. Und das war, sage ich mal, der erste Schritt. Das ging 2 Jahre lang. Und dann hat mich irgendwann die Ambition gepackt, das Ganze ein bisschen größer zu machen. Und ich bin bei Programmen nicht mehr hinterhergekommen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nicht mal eine Website oder so, sondern das hat sich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergesprochen. Und dadurch war ich quasi ausgebucht. Und dann war der zweite große Schritt, eine Diagnostik zu entwickeln. Erstmal haben wir mit verschiedenen Anbietern, die es auf dem Markt gibt, zusammengearbeitet für Diagnostik. Die haben aber alle nie so wirklich mit unserer Zielgruppe gesprochen. Und war nie so wirklich fokussiert auf das eigentliche Problem der Zielgruppe. Es gibt irgendwie einen Bluttest, es gibt einen EKG-Monitor, den kann aber kein normaler Mensch verstehen, was da eigentlich rauskommt, wenn man den macht. Und darum wollten wir eine Diagnostik entwickeln. Das war dann quasi Schritt 2, die sehr fokussiert ist auf unseren Klienten. Und Schritt 3 ist, ich bin quasi in alle medizinischen Paper reingegangen zu Stressdiagnostik, habe die Autoren angeschrieben, habe mit vielen gesprochen und ein oder zwei haben dann angebissen, die jetzt wissenschaftliche Berater von uns sind. Und mit denen haben wir das dann ein bisschen professioneller gemacht und wissenschaftlich aufgebaut. Und jetzt gerade sind wir in Schritt 4, nämlich ist das ein Team recht groß aufzubauen. Wir sind jetzt ein Netzwerk von 14 Leuten insgesamt. Biotechnologe, Neurowissenschaftler arbeiten besonders an der Diagnostikentwicklung. Und jetzt geht es gerade daran, das weiter aufzubauen, weil jetzt gerade kommen wir der Nachfrage nicht so ganz hinterher. Wir brauchen Leute, die Workshops vor Ort machen, die die Diagnostikgespräche durchführen können. Und es ist ein ganz besonderes Skillset, das findet man nicht so oft. Und die Personen, die wir gerade einstellen, sind Menschen, die vorher in intensiven Jobs waren. Die Alice Brooks zum Beispiel, mit der ich aktuell viel arbeite, die ist Medizinerin vom Hintergrund, war dann 9 Jahre bei McKinsey, versteht also unsere Zielgruppe und versteht auch Medizin und kann eine Stressdiagnostik lesen. Das heißt, diese Menschen stellen wir gerade als Partner ein, um weiter zu wachsen. Das ist so Schritt 4, in dem wir gerade sind.
Da schließt sich nochmal die Frage eben an. Du hast jetzt das beleuchtet, wo ihr steht, die 4 Schritte, einen kleinen Ausblick auf die Zukunft auch gegeben. Das heißt aber, ihr möchtet weiter wachsen, weiter skalieren. Zielmarkt, würde ich mal behaupten, ist aber nicht nur der deutsche Markt, sondern eigentlich wahrscheinlich weltweit ein Zielmarkt vorhanden.
Genau, wir sind jetzt in der gesamten Europäischen Union unterwegs. Wir haben erste Piloten in den USA und in Asien. Und das sind besonders die USA auf Grundlage des, wie, sage ich mal, die Unternehmensstrukturen bezüglich Gesundheitsfinanzierung da sind, ist das super lukrativ für uns. Und da haben wir viel Nachfrage, besonders aus dem Tech, von Tech-Unternehmen. Unser Ziel ist, Go-To-Anbieter zu werden im Bereich Premium Human Performance Stressdiagnostik für Unternehmen. Hier und da auch werden wir uns überlegen, ein B2C-Angebot aufzubauen. Und wir möchten eigentlich immer besser darin werden, eine ganz konkrete Intervention vorzuschlagen, die die höchste Wahrscheinlichkeit hat, wirklich deine Resilienz zu verbessern. Wir arbeiten weniger im Longevity-Bereich als mehr im Human-Performance-Bereich. Wir merken, dass die Klienten in unserer Zielgruppe, die 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, dass die besonders daran interessiert sind, wie viel Energie habe ich am Ende der Woche. Die sind also nicht so daran interessiert, wie viel Energie habe ich mit 95.
Du hast am Anfang unseres Gesprächs schon ein bisschen angedeutet, du hast Routinen für dich entwickelt, die du in dein Leben implementiert hast, die wahrscheinlich auch sehr zuträglich für deine Gesundheit sind. Und wir schlagen immer so am Ende des Podcasts auch nochmal den Bogen zum Persönlichen, denn wir haben immer zwei Fragen für jeden Gast dabei. Und ich stelle dir jetzt einfach mal die erste Frage. Und zwar, was sind denn die wichtigsten Routinen, die du in deinen Alltag implementiert hast, um einfach ein Stück weit für dich den ausgeglichener und gesünder zu gestalten?
Ja, obwohl ich Gründer bin, mache ich seit meiner Diabetesdiagnose keine wirklichen Ausnahmen mehr in einer guten, gesunden Routine. Da hilft die Krankheit mir enorm. Ich meine, das Wichtigste, der Grundpfeiler ist für mich, jeden Tag 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Und dann habe ich das Glück, dass ich wesentlich früher aufstehe als meine Partnerin und meinen Sohn. Und wir verbringen hier recht viel Zeit im Ferienhaus in Litauen. Und das Erste, was ich mache, ich gehe nach draußen, bewege mich ein bisschen, springe einmal in unseren Teich, wenn es Winter ist, um ein bisschen kühl zu werden. Und mein großes Hobby ist Obstacle Course Racing. Das kennt man so, das Spartanrennen oder sowas. Und wir haben hier hinten im Wald, haben wir so einen Obstacle Course aufgebaut, wo ich viel drin trainiere. Und tägliche Sporteinheit ist da eigentlich auch mit drin. So, das sind so meine wichtigsten Routinen. Und dann habe ich ein kleines Baumhaus bei uns im Wald, wo ich mich am Tag irgendwann mal in eine kleine Meditation hinsetze und ein bisschen still bin.
Da direkt angeschlossen die zweite Frage. Passt, glaube ich, dann auch ganz gut, weil auch zum Thema, wo du unterwegs bist. Es existieren ja sehr viele Gesundheitsmythen da draußen in der Welt. Du hast jetzt auch
Ja.
viel gesehen. Du hast jetzt viel auch vielleicht mit der Diagnostik gesehen, was es gibt, was es nicht gibt. Und wir geben jedem Gast auch immer die Chance, einen dieser Mythen aus der Welt zu räumen. Deswegen jetzt Feuer frei, lieber Herrn Philipp. Welchen Mythos würdest du gern hier an dieser Stelle ein für alle Mal ausräumen?
Ich glaube, der Mythos, besonders im Bereich Resilienzaufbau und datenbasierte Stressregulation, ist, es geht da nicht so sehr um Selbstoptimierung. Also niemand hat bei unserer Stressdiagnostik einen großen Unterschied gemacht, weil er jetzt angefangen hat, ein Supplement zu nehmen, sondern es geht eher darum, den größten Bereich, der dir im Weg steht, zu identifizieren und den auszulösen. Ich nenne das immer, was ist dein größter Energy Leak und wie kannst du daran arbeiten, anstatt jede kleine Schraube zu drehen und nach Optimierung zu suchen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da anfängt, wo eigentlich der Schuh am meisten drückt, aber nicht erst, wenn die Krankheit losgegangen ist, das ist nicht, was ich meine, sondern oft, zum Beispiel bei mir damals, ich hatte eine Diabetesdiagnose und erst danach habe ich gespürt, dass die letzten 2, 3 Jahre hatte ich total subtile Darmschwierigkeiten und das hätte mir mal damals erst auffallen können als mein größter Energy Leak, anstatt dass ich daran optimiert habe, wie ich mein VO2 Max von 53 auf 54 bringe.
Ja, danke dir für diese Insights nochmal in deinen persönlichen Bereich. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mehr über Sapiens erfahren wollen oder sich auch ganz konkret mit dir austauschen wollen, wo können sie das denn am besten tun?
Besten erreichbar bin ich auf LinkedIn, Jan-Philipp Martini. Und unsere Website ist be-sapiens.com, also be-sapiens.com. Und das sind wahrscheinlich die beiden besten Kanäle.
Perfekt. Packen wir natürlich auch alles in die Shownotes. Ja, Jan-Philipp, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns ein bisschen Einblick in eure Gründergeschichte zu geben, aber auch natürlich über deinen eigenen Antrieb zu sprechen bezüglich dieser Gründung. Wir hören uns ja dankenswerterweise nochmal nächste Woche. Daher erstmal von meiner Stelle aus vielen Dank, dass du hier warst.
Also ich sage auch vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke, für neuen Weg, ein neues Mindset, auch mal das Thema mentale Gesundheit und alles, was dazugehört, weil viele betrachten es halt losgelöst. Deswegen finde ich auch super, wie du das kombinierst, eben das Thema Bewegung, Ernährung, Entspannung, diese in den Gleichklang zu kriegen. Von dem her sage ich auch vielen Dank für die Einblicke und so, wie es Peter gesagt hat, alle Gründer, Gründerinnen, also ne, sind da draußen einige, dürfen sich gerne mit dir mal in Verbindung setzen und sich da mal gerne informieren. Und ja, wir freuen uns auf die zweite Episode. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke euch.